Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mache ich mir ein Bier auf und stoß an auf das Ende eines sympathischen kleinen Printmagazins, auf die Gain. Im Jahr 2019, im März, hatten wir da im Runde 205, also weit über 100 Ausgaben ist es her, einen Podcast. Und dann drucken die ein Spielemagazin. Und da haben wir uns bereits mit dem Michau unterhalten, dem Chefredakteur Michau Heitzner, der Gain. Und der ist auch heute wieder da. Hallo.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Und die Nora Bayer, derzeit Teil der Chefredaktion, ist auch dabei. Hallo Nora.
Hallo.
Ihr habt bis jetzt 20 Ausgaben dieses schrulligen Printmagazins, schrullig, weil es eben Print ist, das Medium, das mit Spielen nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe jahrelang gearbeitet für Printmagazine, es ging immer nur im Sinkflug. Und es wird noch eine Ausgabe geben und dann ist es das gewesen mit der Gain. Und darüber reden wir heute. Aber zuerst reden wir über Bier. Ich habe mir eine kalte Dose Gambrinus 10 Grad Stammwürzegehalt mitgebracht aus einem kleinen Trip. Ich war mit meinen Eltern wandern in der Tschechischen Republik. Da gibt's das zu kaufen und das gönne ich mir jetzt. Habt ihr ein alkoholisches oder ein alkoholfreies Getränk, das euch begleitet, dass es wert ist, genannt zu werden?
Ja, und zwar damals hatte ich, glaube ich, Tyskie getrunken, soweit ich mich erinnern kann. Und jetzt habe ich auch ein Tyskie, aber diesmal in der Radler-Version. Wenn das noch als Bier zählt, habe ich mir...
Bei uns ist alles erlaubt.
Okay, das ist gut. Genau, schön kalt gestellt, Radler mit Sprite, genau.
Sehr schön. Und Nora?
Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich auch einen Radler, allerdings von Pyraser, wer es kennt. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg hier aus Nürnberg. Ist eine sehr schöne kleine Marke, wie ich finde, genau.
Ja, ich kenne bloß den Spruch Pyraser Pisswasser.
Oh. Ja? Okay, schade.
Aber das ist bloß alles, was ich dazu sagen kann. Das ist das nette Bier mit dem Schraubverschluss.
Genau.
Das ist positiv. Ja. Und die Radler-Geschichten sind tatsächlich ganz gut. Ja. Das restliche Sortiment ist nicht so meins, aber ach, wir sind ja eh mit Bier gesegnet hier in Frankfurt. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und schade, was man da am 3. Juli lesen sollte. Da gab es bei euch einen Blogpost dazu, dass es das dann war mit dem Gain-Magazin. Bevor wir dazu kommen, vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, was das Gain-Magazin eigentlich auch jetzt noch ist. In einer Ausgabe wird es noch geben. Euch gibt es schon eine ganze Weile. Also 2017 dürfte das gewesen sein, dass ihr das Projekt auf die Beine gestellt habt. Nicht wahr, Michau?
Genau, da ist sozusagen das Magazin geboren, die erste Ausgabe. Relativ spontan, muss ich gestehen, habe ich irgendwann angefangen, mir Gedanken zu machen, dass es eigentlich ganz cool wäre, mal wieder ein Spielemagazin in den Händen zu halten, welches sich halt auch mit der Spielekultur befasst. Und seitdem ist es stetig bergauf gegangen und jetzt nimmt es bald sein Ende.
Ja. Ja, und es ist eben ein Printmagazin, eins, das nicht am Kiosk liegt, sondern eins, das man auf eurer Webseite bestellen kann, entweder als normale Ausgabe für zuletzt dürften das, ich habe es mir aufgeschrieben, 7 Euro pro Ausgabe sein oder man bezahlt auch 3 Euro mehr, für 10 Euro gibt es sozusagen eine Förderausgabe, wo man dem Projekt noch ein bisschen spendet, ähnlich hattet ihr auch Abos im Angebot, aber es hat nicht geklappt, es hat insgesamt nicht gereicht, weiß ich, dann, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Einfach, ist es eine pragmatische, rechnerische Überlegung gewesen? Ist es etwas, mit dem ihr lange gerungen habt? Was kannst du dazu sagen, Michau?
Ich müsste jetzt noch mal bis kurz nachdenken, aber das war schon so ein kleiner Prozess. Wir haben ja, irgendwann uns dann eine Auszeit genommen, um an einer Relaunch-Ausgabe zu feilen, weil wir irgendwann gesagt haben, wir müssen am Heft was verändern, es mehr magaziniger machen, den Leuten was bieten und das wirklich noch runder hinzukriegen, damit wir halt wirklich noch unsere Verkäufe steigern. Und ich finde, der Relaunch war echt super. Die 19. Ausgabe ist auch meine Lieblingsausgabe, muss ich jetzt mal gleich dazu sagen. Aber leider hat es sich nicht so entwickelt wie gedacht. Die Verkaufszahlen sind nicht so hoch gegangen. Und wir haben auch immer zu kämpfen gehabt in den letzten Ausgaben dadurch, dass es so professionell geworden ist, dass wir die Struktur angepasst haben, mussten wir natürlich auch die ganzen Inhalte für jede Ausgabe auch bringen. Und wir haben halt gemerkt, dass gegen Ende halt, es war dann nur noch Crunch, würde ich jetzt schon fast sagen. Also man hat sich wirklich reingeworfen, alles, was man hatte. Es ist jemand ausgefallen und dann haben wir halt so gemerkt, naja, wollen wir jetzt ewig so weitermachen? Wollen wir das nochmal angehen? Gucken wir, was wir verändern können? Und dann haben wir halt in dem Prozess in den letzten zwei, drei Ausgaben halt gemerkt, so von wegen, so kann es nicht weitergehen. Und im Team haben wir dann nochmal besprochen und geguckt, naja, was könnten wir eventuell jetzt doch noch machen, damit es sich besser verkauft, konnten aber jetzt nicht wirklich irgendwas finden, weil Reichweite erzeugen ohne richtiges Marketing, ohne Budget ist es natürlich super schwierig und super aufwendig. Und am Ende mussten wir halt feststellen, dass die Zeit uns immer fehlt und gesundheitlich ja auch, bei mir zumindest, musste ich halt einiges machen und man wird ja auch nicht jünger und immer abends nochmal sitzen war dann irgendwann doch zu viel und dann haben wir gesagt, gut, da müssen wir leider, so schade es ist, so traurig es klingt, die Reißleine ziehen.
Hierzu, liebe Freunde an den Geräten, müsst ihr wissen, falls ihr die Ausgabe 205 nicht gleich gehört habt, ist auch keine schlechte Idee, jetzt diese Ausgabe zu unterbrechen und die 205 nachzuholen. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Kontrast, dass wir auch, Jochen und ich, damals echt erstaunt waren, dass die Gain damals in ehrenamtlicher Arbeit entstanden ist, ohne dass ihr die Redakteure, die da für euch gearbeitet habt, die Autoren bezahlt habt, ohne dass ihr euch selbst ein Gehalt auszahlen konntet. Das ganze Geld ging mehr oder weniger in die Produktion dieses Hefts. Ihr hattet Ambitionen, ihr hattet wachsende Zahlen. Ihr habt damals die Hoffnung ausgedrückt, dass es vielleicht auch irgendwann möglich ist, also Gehälter auszuzahlen oder zumindest einen kleinen Obolus auszuzahlen. Aber es scheint sich nicht ergeben zu haben. Trotzdem habt ihr sehr, sehr viele Jahre damit verbracht und die Arbeit an der Gain dürfte für euch auch ein langer Begleiter gewesen sein. Auch für Nora hat sich da was entwickelt. Nora, dich habe ich damals schon kennengelernt, 2019, mit so einem fantastischen gespiegelten Artikel. Das war vom Layout ziemlich abgefahren über Mental Health in Videospielen. Ich weiß es gar nicht mehr. Es könnte die Hellblade-Ausgabe gewesen sein. Ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden in meinem Download-Archiv.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für Michaels kompletten grafischen Genius. Genau, das ist jetzt nicht meine Idee gewesen, sondern das war seine Idee damals. Und ich weiß gar nicht, wann ich dazu gestoßen bin. Ich glaube schon relativ früh. Und ich finde auch, also so rückblickend ist es einfach unglaublich zu nochmal zu sehen, wie die Entwicklung dieses Magazins über diese, ja, letztendlich wenigen Jahre, aber doch eine ganze Zeit war. Und ich glaube, das hat Michael schon angesprochen, und wir haben es intern auch, ja, wir haben jetzt natürlich trotzdem viel drüber gesprochen mit dem ganzen Team innerhalb der Chefredaktion, dass ein großer Punkt wirklich war, dass, was uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, wenn man es jetzt so negativ sagen will, ist wahrscheinlich tatsächlich diese Professionalisierung, die wir eben nach dem Relaunch ja auch ganz bewusst wollten. Also es war ganz klar, oder es war schon die ganze Zeit klar, dass Ausgabe 18 oder auch schon davor, ne, wir hatten immer wieder intern drüber gesprochen, wir hatten so viele Ideen, wie man das Heft noch besser gestalten kann, wie man das Ganze professioneller aufziehen kann und so weiter. Und dann haben wir ja diesen Cut gemacht und haben gesagt, okay, wir machen jetzt Pause, wir nehmen uns jetzt die Zeit und wir gehen das jetzt richtig an und haben da extrem viel Zeit reingesteckt. Also das war auch schon, glaube ich, für das ganze Team auch einfach ganz viel Energie, die da reingeflossen ist in diesem, es war, wie lange war es dann? Es war über ein halbes Jahr auf jeden Fall, was wir gebraucht haben. Also wir haben ganz oft uns getroffen, Videokonferenzen und da richtige Workshops so gemacht, um uns überhaupt erstmal zu fragen, welche Identität haben wir denn als Magazin? Ne? Wo ist denn so unser USP, ja, im Gegensatz zu anderen? Welche Berechtigung haben wir? Wo wollen wir hin? Und so weiter und so fort. Und das ist dann, ja, das gipfelte dann in dieser Ausgabe 19, die das auch ganz wunderbar ist. Das ist auch meine absolute Lieblingsausgabe, die das meines Erachtens auch ganz wunderbar umgesetzt hat. Aber dann haben wir halt festgestellt, dass es war schon so eine Herkulesausgabe, Aufgabe quasi, so diese Ausgabe 19 zu schaffen, dass wir auch gemerkt haben, okay, krass, und jetzt dann direkt weiter, 20 und so. Und dann, wie Michael sagte, wir mussten jetzt plötzlich dieses Professionelle im Heft mussten wir jetzt auch immer füllen. Also davor war es ja oft so, dass wir hatten ja keine festen, also wir hatten schon ein paar feste Kategorien, aber nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt hatten. Ne? Mhm. Wir hatten diese Trainer nicht drin gehabt, zum Beispiel. Alles, was jetzt irgendwie mit Text gefüllt werden musste. Und das muss natürlich irgendjemand machen. Und wie gesagt, alles im Ehrenamt, also alles irgendwo nebenberuflich. Man hat auch festgestellt, viele im Team haben einfach beruflich viel zu tun, familiär viel zu tun in letzter Zeit. Vielleicht mehr auch als davor und irgendwann haben wir dann festgestellt, als es dann auch in die Gesundheit ging, tatsächlich von Personen, dass es das einfach nicht wert sein kann.
Ja, ich hoffe, niemand hat sich wehgetan. Ich erinnere mich auch noch an meine Printzeiten. Hm. Die Versuchung ist da, Nächte durchzuarbeiten. Das Gemeinschaftsgefühl ist geil bei einer Printabgabe, weil die ist so in Stein gemeißelt. Und es gibt dieses Mantra, es ist noch niemals ein Heft nicht erschienen.
Ja.
Und wenn dann am Freitagabend gegen 20 Uhr in die Druckerei hochgeladen wird, dann ist ab Mittwoch Dauerstress, der sich aber auch geil anfühlt. Zumindest habe ich das damals so wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch auch diese harte Deadline gab, auch ob eure Printabgaben auch sowas Dramatisches hatten, von so einem, weiß ich nicht, wie in so einem Sportfilm, wenn das Team eigentlich zu verlieren glaubt, aber am Ende schaffen sie es doch, den Sieg an sich zu reißen. So war eigentlich jede verdammte Ausgabe. Jeden Monat war so dieses Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ihr hattet ja vierteljährlich auch Abgabe.
Genau, wir hatten klar auch Deadlines uns gesetzt. War natürlich schwierig in Ehrenamt manchmal diese Deadlines zu halten. Mhm. Klar gab es dann am Ende den Druck. Das haben wir dann natürlich auch verspürt und es war natürlich schön, wenn das Heft in der Druckerei dann war und dann irgendwie die Vorfreude gestiegen ist, dann irgendwann kam dann sozusagen der LKW und hat das alles hier abgeladen und man macht sich erstmal so Gedanken und Sorgen, sieht alles gut aus, ist der Druck okay und so und wenn man dann durchblättert und das wirklich in der Hand hält, dann ist es jedes Mal einfach so ein tolles Gefühl gewesen. Das hat natürlich dann den ganzen Stress natürlich wettgemacht.
Mhm.
Aber irgendwann war dann halt der Zeitpunkt, wo diese Deadlines ziemlich schnell kamen. Und dadurch haben wir ja auch dann den Rhythmus geändert von vierteljährlich dann auf alle 4 Monate, glaube ich, genau. Weil wir einfach gesagt haben, die Pausen dazwischen waren einfach auch viel zu kurz. Das war, wir haben gerade schon abgegeben, der Versand ist durchgegangen und eigentlich mussten wir ja schon gleich wieder am nächsten Heft arbeiten. Und wie du schon sagst, diese ganzen Deadlines ging nicht immer, aber ja, je später das wurde, desto schwieriger waren dann natürlich die ganzen Sachen fertig zu bekommen.
Mhm. Ich kenne halt auch die Printproduktion eher aus so einer professionellen Verlagsperspektive bei euch, dass es alles im Ehrenamt stattgefunden hat, bis zum Schluss, ist ja auch eine krasse Geschichte. Und das hat euch viele Jahre lang begleitet. Die Gain, ich denke mal, die hat auch stets irgendwo im Kopf einen Platz gehabt. Ich konnte wunderbar, wenn Feierabend war, nach Hause gehen und einfach drauf pfeifen, was mit den Magazinen war, für die ich geschrieben habe. Natürlich habe ich manchmal auch ein bisschen Arbeit emotional behalten. Aber für euch hat das ja auch im Privatleben eigentlich stattgefunden. Auch für dich, Nora, du bist da so ein bisschen reingewachsen. Vor 4 Jahren noch als Autorin, inzwischen Teil der Chefredaktion. Es ist schon irgendwie eine krasse Geschichte.
Ja, tot.
Was waren eure Hoffnungen in den letzten Jahren?
Also ich muss ehrlich, also mit der Relaunch-Ausgabe hatte ich und ich glaube hatten wir schon so eine Durchbruchs, in Anführungszeichen, Hoffnung, glaube ich, was wahrscheinlich einfach auch, wie Michael schon sagte, daran scheiterte, weil wir einfach keine Marketingkapazitäten hatten. Also wir haben auch Arbeitskreise gebildet, die sich darum kümmern wollten sollten. Dazu gehöre ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen und so. Und da haben wir uns auch getroffen und da haben wir immer wieder versucht, was so auf die Beine zu stellen. Aber es ist halt einfach extrem schwierig, wie gesagt, ohne Budget. Und wir hatten letztens auch, ich glaube, das kann man sagen, so ein bisschen dieses traurige Moment festzustellen, dass in dem Moment, in dem wir verkünden, dass die Gain eingestellt wird, eigentlich der Moment war, in dem wir das erste Mal so richtig Reichweite oder das meiste an Reichweite hatten, was wir jemals hatten. Also das ist natürlich schon so ein tragisches Moment irgendwie. Aber das ist so, das ist uns auch klar gewesen. Aber wir konnten einfach, wir haben es einfach nicht geschafft. So.
Ja, das ist...
Und ja, das ist super schade. Also um darauf, es ist natürlich extrem, extrem traurig einfach, klar. Weil wie du sagst, das ist ja jetzt nicht so, dass... Also ein Brotjob ist natürlich auch was, wo man, wie du sagst, auch emotional drinsteckt, aber das so als ehrenamtliches oder als Projekt, als Herzensprojekt, das, ich glaube, auch dem ganzen Team richtig am Herzen lag. Da war jetzt schon so eine wirklich traurige Stimmung auch die letzten Wochen.
Oh Mann, ich will auch gar nicht die ganze Sendung über so ein bisschen auf dieser Niederlage, ich weiß gar nicht, ob es eine ist, denn ihr habt, ich muss Hochachtung zollen dafür, dass ihr es überhaupt gemacht habt, dass ihr dann so ein geiles Layout hingelegt habt, das ist Michaus Verdienst. Die ganze Zeit über warst du vor allen Dingen fürs Layout zuständig, ne?
Genau, wir hatten auch stellenweise noch den Carsten im Team, der hat mir geholfen, der ist dann aber leider auch irgendwann ausgestiegen und aber ja, da war ich eigentlich verantwortlich.
Nee, also das finde ich ganz großartig, dass ihr da, dass ihr das einfach gemacht habt, auch wenn es sich nicht gelohnt hat, auch wenn ihr die ganze Zeit ehrenamtlich unterwegs war. Und deswegen will ich in der Sendung auch ein bisschen einfach mit euch mich gemeinsam erinnern und ein bisschen rausfinden, wie das denn so lief damals mit der Gain. Ihr habt ja noch eine Ausgabe vor euch, die 21, die soll diesen Herbst irgendwann erscheinen. Ist das so ein bisschen wie die Encore-Ausgabe, wie wenn die Band nochmal auf die Bühne tritt? Geht ihr da ein bisschen anders ran?
Ja, also wir diskutieren das gerade, weil es ist natürlich so, wir hatten jetzt in der letzten oder in der aktuellen Ausgabe das Thema Hoffnung und nach dem Thema Hoffnung das Magazin einzustellen, ist natürlich so besonders komisch gefühlt und jetzt sind wir halt gerade dabei, uns zu überlegen, okay, mit welchem, wir haben ja immer ein Thema quasi, ein zentrales Thema, welches Thema wir da jetzt eigentlich als Abschluss setzen wollen, das ist natürlich eine große Frage, aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen so die Richtung, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist schon so, dass wir auch natürlich einen Blick zurückwerfen wollen auf das, was war, auch auf das Team, auch auf die Leute, die uns begleitet haben, den ganzen Weg über. Ich glaube, so in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Also es wird eine andere Ausgabe, denke ich, als bislang, so ein bisschen.
Na, bin ich gespannt. Oder habt ihr noch keinen festen Termin? Lasst ihr euch da ein bisschen Zeit damit? Geht das entspannter an? Oder gibt's schon irgendwas vereinbart mit der Druckerei?
Nee, da lassen wir uns gerade noch so ein bisschen Zeit, einfach auch die ganze Situation mal sacken zu lassen, uns dann wirklich jetzt die Zeit zu nehmen. Also Herbst ist angepeilt, aber wir haben jetzt noch keinen festen Termin im Auge und wollen es halt nochmal so richtig guten Abschluss finden und wie Nora gesagt hat, auch nochmal so Revue passieren lassen, was passiert ist die letzten Jahre und Stimmen einfangen von Leuten, die mit uns gearbeitet haben oder für uns gearbeitet haben und so weiter. Genau, da sind wir gerade noch in der Findungsphase.
Wo ihr es gerade davon hattet, dass die Nachricht, dass die Gain eingestellt wird, auch noch die größte Medienpräsenz gebracht hat, paradoxerweise. Wie waren denn so die Reaktionen darauf? War da irgendwas Bemerkenswertes dabei? Ich habe mich mal so ein bisschen auf den Spiele-Websites Deutschlands, also der Republik, umgeschaut, wie es in den Kommentarbereichen so aussah. Da gab es viele Leute, die haben noch nie von euch gehört. Es gab durchaus auch Leute, die sich gemeldet haben, die Abonnenten waren. Es gab die prototypische Diskussion, dass ihr gendert und dass das nicht cool ist. Es gab Vergleiche zum G-Magazin, zur WASD, zu Wasted, dem Online-Magazin der WSD-Macher und solchen Geschichten. Das war ganz interessant. War aus eurer Perspektive irgendwas Bemerkenswertes dabei?
Ja.
Gab es vielleicht sogar Kontakte irgendwie aus der Branche?
Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Feedback bekommen. Nicht nur Social Media, auch per E-Mail hat uns sehr viel erreicht. Auch von Leuten, die halt aus der Branche sind, die haben uns halt Respekt gezollt und gesagt, ja, das ist einfach super traurig, aber ihr habt was Tolles auf die Beine gestellt und super schade, dass es jetzt aufhört. Natürlich von den Abonnenten, Abonnentinnen haben wir viel Feedback bekommen, die gesagt haben, ich zitiere jetzt nur, beste Spielemagazin aus Deutschland und so. Also ich denke schon, dass das Feedback und die ganzen Reaktionen positiv waren. Also das heißt, dass sie ja, mehr oder weniger uns halt wirklich gesagt haben, wie toll wir das gemacht haben und es super schade ist. Ja, es war, wie Nora schon sagte, ziemlich paradox und ziemlich komisch, dass das halt am reichweitenstärksten war. Wir haben natürlich ja auch Feedback bekommen und das ist halt das, was schade ist, dass uns viele halt nicht kannten. Und die gesagt haben, ja, hätte ich euch irgendwo gekannt oder gesehen oder sonst, hätte ich sofort das Magazin gekauft. Und das ist halt dieses Problem, was wir immer hatten, dass wir die Leute halt nicht erreicht haben. Und durch diesen Tweet natürlich oder durch die ganzen Social-Media-Geschichte und die ganzen News auf den Games-Wirtschaft und PC Games und so weiter, kam halt Feedback und gesagt, hey, ich hätte euch sofort abonniert. ja, schade, aber kam auch viel Positives raus.
Wo wir es davon haben mit der Branche auch, ne, die großen Spielehersteller, die haben ja auch Büros, PR-Büros meist in Deutschland. Das sind Unternehmen, die mit dem klassischen Printjournalismus relativ eng verbunden sind. In meiner Printarbeit war es so, dass der Chefredakteur sich am Monats, also bei Beginn der Heftproduktion hingesetzt hat, auf den Release-Terminplan geschaut hat, was für Spiele rauskommen. Er hat die PR-Kontakte durchtelefoniert, was denn alles geplant ist von deren Seite. Und man hat praktisch Hand in Hand so ein bisschen das Geschäft durchentwickelt. Das war eine sehr abhängige Beziehung. Ich habe nicht den Eindruck, dass ihr die gepflegt hat. Oder gab es da durchaus Kontakte zu den PR-Büros, um irgendwelche Artikel und Berichterstattung möglich zu machen? Oder habt ihr eigentlich eher so unabhängig von der Branche euer Ding gedreht, so wie wir es jetzt mit Podcast machen? Das interessiert mich.
Wenn ich kurz einklinken noch darf.
Klar.
Ja, also wir haben das Heft für uns entwickelt. Also was heißt für uns? Wir haben unabhängig agiert. Das heißt, natürlich sind auch die Publisher oder die PR-Agenturen auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, unser Spiel erscheint dann und dann. Wollt ihr das nicht testen oder wollt ihr nicht dazu eine Reportage machen? Aber es gab jetzt nicht sowas, wo wir jetzt alle durchtelefoniert haben und gesagt haben, hey, was kommt da jetzt raus? Was könnt ihr uns anbieten? Wir hatten auch Angebote, also was sind Angebote, aber Anfragen von wegen, wir wollen aufs Cover, was müssen wir dafür tun? halt das, ja, ich sag mal in Klammern, klassische Thema. Klar, wir wurden auch eingeladen nach London und schieß mich tot nach Frankreich, um irgendwelche Reportagen zu schreiben. Aber wir haben das wirklich nur geguckt, wenn es wirklich ins Thema gepasst hätte, hätten wir das mit aufgenommen. Aber wir waren da jetzt nie so, dass wir sagen, ja gut, das machen wir jetzt unbedingt, weil wir es jetzt angeboten bekommen. Es gab auch exklusiv, in Klammern, Stories, die wir haben hätten können. Das haben wir auch nicht gemacht. Also es kam von der Seite, aber selten von unserer Seite aus.
Spannend.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich dachte so sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen unser, also schon ein positives, aber ein Problem, was wir auch wieder hatten, dass dieses Ehrenamt dann auch noch mit so einem gewissen, weiß ich nicht, moralischen Idealismus einherging. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir tatsächlich Angebote auch, also die uns mit Sicherheit genutzt hätten, ausgeschlagen haben, weil wir das einfach intern durchaus kontrovers auch diskutiert haben, wo wir gesagt haben, nee, das können wir einfach nicht machen, weil wir als Game-Magazin einfach da so, weiß ich nicht, das als irgendwie in irgendeiner Art und Weise normativ oder also unmoralisch bewerten oder so würden und deswegen machen wir es nicht. Genau, das
finde ich total schön. Unserem,
ja, schön, hat uns auch nichts geholfen.
Doch, ja.
Ja.
Wir können uns im Spiegel noch anschauen.
Genau.
Ganz genau. Ich sehe auch den Mangel, es würde vielleicht eine Game noch geben, wenn ihr eine etwas rücksichtslosere Verkäufernatur in der leitenden Rolle hättet. So ein Dealmacher, der sich darum kümmert, dass jedes Cover verdient ist mit jemandem, der auch Anzeigen schaltet, der guckt, dass irgendwie Cross-Promotion gemacht wird. So ein bisschen so eine Marketing-Drecksau. Das meine ich nicht mal großartig beleidigend. Ich finde das, und ich kenne einige Marketer persönlich, die finden das auch nicht so schlimm, dass ihr das nicht hattet. Aber das macht das eigentlich umso schöner und so ein bisschen so unbefleckt, euer Magazin. Es gab ja hier und da auch in den letzten Ausgaben Dinge, wo ich der Meinung bin, ist das Werbung? Mhm. Ist das Werbung, dass zum Beispiel für den, welcher Verlag war das? Ich hab's mir irgendwo...
Büchner.
Die Büchner Verlag, das sind meistens Game Studies gewesen, das Computerspiele-Magazin, irgendwelche Non-Profits wahrscheinlich wie Hate Aid. Mhm. Ist das Werbung? Ist das eher so ein Deal unter Freunden, dass ihr den Coverage gebt? Hattet ihr Einnahmequellen außerhalb der Abos?
Genau, das, was du gesehen hast, ist Werbung. Wir haben halt mit dem Relaunch nochmal geguckt, wie wir halt das Heft noch besser finanzieren können und gucken, wo wir Einnahmen generieren können. Mhm. Weil wir, wenn wir uns das leisten konnten, haben wir ja auch die Gastautoren und Autorinnen bezahlt. Also so
schön.
Ganz ehrenamtlich genau war das nicht. Wir haben natürlich versucht, so gut es uns ging und möglich war, die Leute zu bezahlen. Und wir haben halt eine Anzeige, wie du schon gesagt hast, für Non-Profit-Organisationen freigehalten. Jede Ausgabe wollten wir das so machen. Und haben dann halt geguckt, wenn wir Werbung mit aufnehmen, was auch sehr kontrovers im Team besprochen wurde. Manche waren dafür, manche dagegen. Wir haben dann einen Kompromiss gemacht und gesagt, wenn Werbung, dann aber bitte keine Publisher, keine Spiele, sondern halt so wie jetzt Computerspielmuseum oder irgendein Store oder halt der Büchner Verlag. Und da haben wir halt geguckt und ja, so ein bisschen gefischt nach Anzeigen.
Und auch das ist ja auch, also aus meiner Erfahrung aus dem Printbereich, etwas, wo normalerweise eine ganze Abteilung existiert. Genau dafür, die Anzeigenabteilung. Das sind Leute, die sind den ganzen Tag dabei, ihre Kontakte durchzutelefonieren, seitenweise Anzeigen, am besten gleich irgendwie übers ganze Jahr verteilt, zum Sonderpreis zu verkloppen und dafür zu sorgen, dass der Verlag weiter bestehen kann. Weil klassischer Printjournalismus eben anzeigengetrieben ist, anders als eure. Fiel euch das leicht? Hattet ihr da irgendwie Hilfe? Oder habt ihr dann einfach, seid ihr einfach selber losgezogen, so ne, Ehrenamt, also Feierabend oder halt nebenher und habt versucht, irgendwie Anzeigen an Land zu ziehen? Oder habt ihr da einfach so, oder gab es da eh schon Angebote von extern?
Da muss ich großes Lob an Arno aussprechen, Arno Görgen. Der hat sich darum gekümmert, um die ganzen Anzeigen. Mhm. Der ist ja auch sehr gut vernetzt gewesen in den ganzen Verlagen und so weiter ja auch. Und er hat dann abends in seiner Freizeit fleißig E-Mails geschrieben, Telefonate geführt und Anzeigenkunden sozusagen ja aufgetrieben oder versucht zu überzeugen von unserem Magazin. Bei manchen war es sofort klar, die machen sofort eine Anzeige. Bei manchen musste man natürlich ja auch gucken, dass man die ein bisschen lockt und sagt, ja gut, du kriegst ein bisschen Rabatt, wenn du zwei Anzeigen schaltest und so. Das ist klassische Thema. Ja, wie du schon sagtest, eigentlich müsste es eine Person machen die ganze Zeit und das hat bei uns der Arno noch nebenbei gemacht, also Hut ab vor Arnos Arbeit, ja. Hat er echt gut gemacht, dass er die ganzen Anzeigenkunden rangekriegt hat.
Mhm. Und noch eine Beziehung, die ich eben aus meiner Arbeit kenne und sorry, es fällt mir leichter, irgendwie das über meine Erfahrungen und die Unterschiede zu eurem Projekt zu verstehen und zu begreifen. Wir haben damals bei Computec, das weiß ich noch am besten, weil da saß ich relativ nah dran, bei Donnelly in Polen gedruckt. Mhm. Da gab es eine Druckerei, eine große, die ganzen Hefte des Verlags gedruckt hat. Ich weiß gar nicht, wer es heute noch macht. Ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendwo den Donnelly-Namen sehe, ganz gern auf Bordkarten, wenn man zum Beispiel einen Flug bucht oder sowas, sieht man dann auch Donnelly und ich denke mir, yeah, da haben wir damals gedruckt. Da gab es die Druckabgaben, meistens gestaffelt sozusagen, dass der hintere Teil des Heftes wurde zuerst gedruckt, der vordere Teil zuletzt, da waren deswegen die News immer ganz vorne, da hatte man ein bisschen Zeit. Ich nehme an, ihr habt alles auf einmal abgegeben, aber wo habt ihr es denn drucken lassen, gerade in so einer kleinen Auflage und wie habt ihr das Ganze an die Leute gebracht? Habt ihr euch dann zu Hause auch noch am Feierabend hingestellt und die große Palette in der Garage gehabt und Umschläge gepackt oder habt ihr das von Dienstleister machen lassen?
Jetzt kann er das mal alles erzählen, nämlich
genau. Ja, endlich mal. Ja, nee, ist genauso, wie du gesagt hast. Also, wie du das jetzt
wirklich
annimmst. Ja, also, da kam der LKW, hat die Palette angeliefert, ich habe es alles in die Garage geschoben und dann ging es im Keller los oder in der Garage, im Sommer in der Garage, im Winter dann halt im Keller und habe Etiketten gedruckt, die einzeln verpackt und dann zur Post gebracht. Und das,
och, ja, genau. Oh Mann, hattest du eine Etikettiermaschine?
Die habe ich mir dann irgendwann besorgt, ja.
Macht das Leben leichter, ne?
Ja, deutlich leichter. Ich hatte vorher halt wirklich nur so einen Etikettenseiten mit einem Laserdrucker und das hat es ein bisschen komplizierter gemacht, aber so ein Etikettendrucker ist schon deutlich angenehmer. Wir hatten ganz früher das über eine Online-Druckerei gemacht. Ich glaube, die haben in Holland gedruckt. Soweit ich mich entsinnen kann. Und irgendwann sind wir dann nach umgestiegen und haben das hier bei Laserline in Berlin gemacht.
Laserline in Berlin. Habt ihr noch ein Proof-Exemplar zugeschickt bekommen, das ihr dann abgenommen habt? Oder habt ihr einfach ins Ungewisse abgegeben und gehofft, dass die Hefte gut aussehen?
Wir haben kein richtiges Proof mehr bekommen, nur ein digitales Proof.
Ja, Klassiker.
Genau. Einfach auch wegen der Zeit. Eine Abfolge, sodass man halt einen Blick drauf werfen kann, alles durchgehen kann und dann haben wir es halt ja so ein bisschen auf den blauen Dunst abgeschickt. Ich kenne es nur früher aus meiner Agenturzeit, da sind wir immer hingefahren, haben uns die Proof vor Ort angeguckt, ausgedruckt und alles unter die Lupe genommen. Das konnten wir uns ja in Klammern erstens nicht leisten oder wollten wir nicht zahlen so viel, aber haben dann halt nur einen digitalen Proof immer bekommen und anhand dessen drucken lassen.
Hat das immer gut geklappt? Oder war das ein Arbeitsschritt, wo es auch mal irgendwie Stress gab, Bauchschmerzen, Probleme, Hektik?
Ich muss gestehen, die Anfangszeit bei der Online-Druckerei, das war so ein bisschen so ein Lotto-Spiel gewesen, weil zum großen Teil waren die gut, es gab aber dann irgendwie Chargen, die waren dann halt völlig zerhauen, da war irgendwie noch Cyan komplett drin, irgendwie. Dann wurde es nicht aufeinander gedruckt, CMYK war leichter Versatz immer drauf und so. Also
oh ja.
Da hatten wir halt Probleme anfangs, gab zwar einen Nachdruck, aber dann war natürlich das Problem mit der Deadline, da mussten wir ja schon längst verschicken und dann hat es nochmal 2 Wochen gedauert, nochmal vertrösten und es waren halt so diese Kleinigkeiten, wo wir dann gesagt haben, ja gut, preislich war es natürlich deutlich günstiger, aber dann haben wir gesagt, der ganze Stress, das Ganze, wir drucken jetzt hier in Berlin qualitativ noch hochwertiger dann halt schon. Wir haben schon dickeres Papier genommen, aber die Druckqualität war jetzt deutlich besser, die letzten Ausgaben, die wir jetzt hier gedruckt haben. Und wir hatten bisher keine Probleme. Und das war auch so ein bisschen das Problem bei der Online-Druckerei. Die haben natürlich alles in Paketen geschickt, keine richtige Palette. Dann hat irgendwie von 3-4 Pakete waren auf einmal nicht auffindbar. DHL meinte, sie haben auch keine Ahnung, wo die sind und so. Das war halt immer Stress. Und ja, dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, hier bei Laserline zu machen. Ich habe mir mehrere Angebote eingeholt. Pinguin-Druck war ich zum Beispiel auch. Also ich habe schon geguckt, dass es regional hier bei uns ist, weil notfalls kann man auch mal hinfahren und mal sich das alles angucken. Und auch zeitlich, der Versand natürlich vom Druck bis zum Versand muss man nicht mehrere Tage warten, sondern ist gleich am nächsten Tag da. Und wir sind bisher super zufrieden gewesen. Auch preislich muss ich sagen, klar, Papierpreise sind deutlich gestiegen. Das war ja auch nochmal so ein Thema, was uns ja...
Genau, da wollte ich jetzt gleich
drauf hin.
Während Corona, ein Kumpel von mir ist im Messebau, der hat extrem geschimpft darüber, dass sie sich kaum noch diese großen gedruckten Tapeten leisten können für die Messestände, dass es riesige Engpässe gibt und die Preise explodiert sind. Und da habe ich auch gedacht, großer Gott, die Gain.
Genau, damit hatten wir auch zu kämpfen und wir hatten kurz vorher, glaube ich, eine Preiserhöhung gemacht und dann ist ja alles irgendwie so gekommen und dann dachten wir uns, nee, jetzt können wir nicht wieder den Preis erhöhen. Ja. Hat uns natürlich ja auch von der Marge so etwa ein bisschen abgeknabbert und war echt kritisch schon stellenweise. Aber ja, das war schon schwierig.
Gab es den Moment, wo du irgendwie an dein Privatvermögen ran musstest, um kurzfristig das Projekt weiterlaufen zu lassen? Oder ging das einigermaßen mit den Abo-Umsätzen? Ich nehme aber nicht an, dass ihr euch bereichert habt an dem Projekt.
Nee, das nicht. Zur Anfangszeit habe ich schon fast alles immer vorgestreckt, weil man guckt ja auch, dass man was auf Lager hat und nicht nur so viel druckt, wie viel verkauft worden sind und so. Und zu Beginn war das natürlich schwierig, da musste man alles vorstrecken. Zuletzt war das schon so, dass wir ein kleines Puffer aufgebaut haben, aber wir haben natürlich ja auch Abonnenten gehabt, Abonnentinnen, und die haben ja auch im Voraus bezahlt für die nächsten Ausgaben. Deswegen musste man halt immer gucken, naja, wenn wir jetzt so viel ausgeben für Autoren, Autorinnen, wie viel kriegen wir rein? Also da musste man schon so ein bisschen den Blick behalten, aber gegen Ende ist es jetzt nicht mehr so gewesen, dass ich da irgendwas vorstrecken musste. Das Geld hat immer ausgereicht.
Das freut mich.
Also dieser Puffer auch noch, das kann ich vielleicht noch dazu, genau. Also wir hatten ja, also wir waren wirklich als Team immer ehrenamtlich. Von uns hat jetzt niemand irgendein Geld gesehen. Aber wir haben eben diesen Puffer dann auch wirklich versucht, wie Michael schon meinte, dass wir halt GastautorInnen dann zumindest halt irgendwas bezahlen können oder halt die Hauptreportagen in den letzten Ausgaben zum Beispiel, dass man da irgendwas angemessen, also klar, also ne, schwierig bei so einem Magazin wie bei uns jetzt, aber dann, dass wir zumindest, vieles bei uns sind ja zum Beispiel auch Freelance tätig und wissen um das Problem der Honorare ohnehin und haben dann schon immer versucht, da irgendwie dann zumindest ein bisschen Entschädigung zahlen zu können.
Es ist ja auch in so vielerlei Hinsicht anders, was ihr gemacht habt, als das, was ich kenne. Es ist halt kein klassischer Produktjournalismus. Ja. Ihr habt ja nicht Autoren bezahlt, ne? Ich spiele mal dieses 100-Stunden-Rollenspiel durch und schreibe uns ein Drittelseite, für den kriegst du 30 Euro. Ja. Sondern ihr habt ja schon eher Akzente gesetzt, Themen gefunden, irgendwie ein Magazin gemacht, so wie ein Feuilleton im Kompletten. Was auch echt witzig ist. Spannend, weil ihr es beide auch nennt. Ich habe im Vorfeld ja auch Michael gefragt, wie es aussieht, was deine Lieblingsausgabe ist. Ich glaube, ihr seid beide einhellig der Meinung, dass eure Redesign-Ausgabe mit dem Titel Hoffnung, die 19, euer Lieblingsheft ist. Dann reden wir doch ein bisschen über das Redesign. Es ist offensichtlich sehr viel Blut, Schweiß, Tränen, Zeit und Arbeit da reingeflossen. Ihr seid zurückgekehrt zu einer Serifenschrift.
Genau.
Welche Schriftart ist das?
Oh Gott, ja, da hast du mich jetzt auf den Fuß erwischt.
Was? Das hast du nicht sofort parat?
Ja, das habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt.
Eine wunderschöne.
Eine schöne, genau.
Eine schöne Serifenschrift. Ihr habt das Heft ein bisschen entschlackt um so klassische Magazinelemente wie den Autorenkasten und so weiter. Es ist sehr aufgeräumt. Ihr arbeitet nach wie vor, wie ich es damals kennengelernt habe, 2019, mit sehr, sehr großen Bildern, große Lastbildern Platz. Ich mochte auch sehr, dass ihr eine Rubrik hattet für Concept Art, wo die auch die Concept Artists sich ein bisschen äußern konnten dazu. War das eigentlich schwierig? Inhalte zu finden, also sowohl Screenshots, Artworks, vielleicht auch PSD-Dateien, also diese Photoshop-Dateien, die mit denen habe ich früher gearbeitet in der Branche, die man auch in einem großen Format abdrucken kann. Also überhaupt, wenn ihr schon auf ein geiles Layout Wert legt, dann braucht man ja auch die gewissen Inhalte dafür, um geil layouten zu können. War das ein bisschen herausfordernd oder hat sich das immer gut ergeben?
Zu den Layout kann ich ja kurz was sagen. Also wir haben ja irgendwann kam Nienke mit ans Board, die illustriert uns die Cover jetzt, die letzten. Super tolle Arbeit, auch nochmal Hut ab. Und bei ihr war es so, wenn wir was angefragt haben, gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier nichts Passendes, kannst du uns irgendwas illustrieren, hat sie sofort den Stift genommen und das halt gezeichnet und natürlich in einer guten Auflösung. Da hatten wir jetzt keine Probleme. Screenshots haben wir stellenweise immer selbst gemacht, versucht selbst zu machen. Manchmal sind wir dann natürlich auf die Publisher zurückgegangen oder auf das Artwork, was sie uns geschickt haben oder geben konnten. Also da hatten wir eigentlich keine so großen Probleme.
Das ist schön. Hat sie auch die Illustration gemacht für diese Kolumnen in Ansichten, Einsichten, Aussichten, auch ein sehr schönes regelmäßiges Format in euren letzten Ausgaben, weil das sind so Porträts, so Bleistiftzeichnungen.
Genau, das hat sie gemacht. Dann haben wir irgendwann auch beim Editorial hat sie jetzt zum Beispiel in der 19 Nora gezeichnet, in der 20 glaube ich war Arno da, genau Arno. Und das macht es halt noch so ein bisschen magaziniger, finde ich, passt super rein. Und gibt halt auch so einen individuellen Touch dem Magazin nochmal. Von daher.
Da schäme ich mich fast, dass ich instinktiv den Gedanken hatte, so, haben die das durch so eine AI gejagt? Oder sowas? Es ist furchtbar, wie allein die Existenz von solchen Tools ein bisschen das Handgemachte entwertet. Aber wirklich, das war sehr schön. Und ich mag auch, wie ihr in dem Redesign so ein bisschen so einen Rhythmus gefunden habt, so praktisch eine Rubrizierung eures Magazins. Das hast du auch schon angedeutet, Nora, ne?
Ja.
Dass es etwas ist, was ihr da gefunden habt. Das gibt einem auch als Schaffender ein bisschen Struktur, ne? Wie das Heft zu füllen ist. Wenn man es in so Töpfchen aufteilt.
Ja, total. Also davor war es ja, also, wie gesagt, dieser ganze Prozess über diese Jahre und davor war es ja oft einfach so, Leute haben halt Ideen für Artikel quasi reingeworfen und dann hat man das halt zusammengepackt und hat ein Magazin draus gemacht. Das ist so ganz banal vereinfacht gesagt dazu, so ganz einfach was nicht. Aber das war auch so ein Ding, dass wir eben im Vorfeld des Relaunches gesagt hatten, wir haben einfach Ideen auch für Rubriken, die wir eigentlich immer im Heft sehen. Eben wie du sagst, die Concept Artists Rubrik, etwas, was uns am Herzen lag, oder Transmedia Bits, wo wir auch gesagt haben, das ist einfach ein Thema, was immer irgendwie, was wir gerne drin haben wollen, weil es einfach immer aktuell ist, weil man da immer irgendwie auch in den Abständen, in denen wir dann erscheinen, was Interessantes dazu sagen zu finden kann. Und das ist auf jeden Fall so, dass es eine ganz, also dass es einem eine Struktur gibt, die natürlich auch hilfreich ist, aber wie gesagt, halt auch immer diese Herausforderung birgt, dass es eben auch befüllt werden muss. Und wir haben jetzt zwar gesagt, okay, wir müssen das jetzt auch nicht sklavisch dann machen, wenn wir dann feststellen, okay, jetzt haben wir in der einen Rubrik Meilenstein oder so mal eine Ausgabe, haben wir jetzt einfach niemanden von uns, der dazu irgendwie was schreiben möchte oder so, ja, dann streichen wir es raus. Wir haben ja auch Rubriken, zum Beispiel, wenn du ein Porträt oder Interviews hast, ne, dann haben wir teilweise gesagt, okay, das würde jetzt in die Meet-Rubrik passen, das würde jetzt aber auch vielleicht genauso in Play passen oder so. Ne? Und dann kann man da schon ein bisschen damit spielen. Also das ist jetzt nicht ganz so dogmatisch, erstmal, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Aber nichtsdestoweniger haben wir diese Rubriken, ja. Und wenn natürlich dann in einer Rubrik vielleicht nur ein Beitrag ist oder so, dann ist das vielleicht so ein bisschen, ja, nicht so gut ausbalanciert und so. Und insofern halt auch eine Herausforderung einfach.
Ich habe ja auch, als ich Redesign las, zuallererst den furchtbaren Gedanken gehabt, das klingt so nach neuer Rezeptur bei irgendeinem Produkt im Supermarktregal, wo du weißt, es ist jetzt billiger in der Herstellung. Ja. Hat es euch weniger Mühe bereitet? letztendlich das neue Layout, es zu füllen, es zu gestalten, oder war es wirklich einfach ein Ausdruck eurer Ambitionen und es war einfach anders und jetzt nicht irgendwie billiger oder einfacher? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Ehrenamt irgendwas billiger wird.
In der Tat war es jetzt ein bisschen so, dass wir uns ja die Arbeit erleichtern wollten, was das Layout betrifft, was das Befüllen betrifft. Also wir wollten natürlich auch schon Strukturen schaffen, Abläufe schaffen, weil wir ja immer das Problem hatten, ich sage jetzt nicht chaotisch, aber manchmal doch sehr unorganisiert in bestimmten Bereichen waren. Und dann hat es am Ende halt gefehlt, weil ganz am Anfang schon ja das Wichtige nicht gesagt wurde. Und wir haben natürlich geguckt, dass gegen Ende das Problem auftritt, dass wir dann halt natürlich in Zeitnot geraten. Und durch den Redesign oder Relaunch haben wir natürlich versucht, auch unsere internen Strukturen besser anzupassen, zu optimieren, und das war da, hat das auch das Layout betroffen. Das heißt, ganz am Anfang, also was heißt ganz am Anfang, aber so Anfangszeit war das noch so, da habe ich mir halt für jeden Artikel ja was ganz Eigenes ausgedacht. So, ich habe halt mit Fonts gearbeitet, mit Schriften halt versucht, irgendwas Schönes zu machen, und das hat natürlich sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und durch den Redesign, durch das Redesign haben wir dann gesagt, wir bauen das halt schon ein bisschen einheitlicher auf. Ich lasse mir trotzdem diese kreativen Räume, wo ich halt mal wirklich zwei Seiten halt ein großes Screenshot mache zum Beispiel, aber trotzdem meine in Klammern Musterseiten habe, die ich halt für Artikel benutzen kann.
Das ist witzig, da zeichnet ihr auch ein bisschen so die Reise der größeren Print-Gaming-Magazine nach. Ich erinnere mich noch an die große Debatte in der Redaktion der PC Games, wo irgendwann dann festgestellt wurde, wir duzen unsere Leser ja online, aber im Magazin siezen wir sie. Was machen wir denn jetzt? Und dann, das war auch eine Zangengeburt. Also bis dann irgendwann diese pragmatische Erkenntnis da war, wir duzen jetzt überall. Hilft nichts. Das hat sehr viel Schmerz und Tränen gekostet. Und auch jedes Redesign, das ich miterlebt habe, und es ging wohl auch so weiter, da gibt es so ein schönes Spielepresse-Watchblog namens magazinjack.de, wo es sogar dieses Jahr noch ein Update gab zu einem Redesign, wird immer weiter vereinheitlicht, immer kostengünstiger gemacht, mehr Vorlagen, die leicht zu befüllen sind. Das ist ein bisschen eine traurige Entwicklung, umso schöner, dass ihr so naiv fast schon und ambitioniert an die Sache herangegangen seid und dass auch euer Redesign jetzt nicht irgendwie billig wirkt oder pragmatisch und zweckmäßig. Sicherlich im Hintergrund ein bisschen vereinfacht für euren Workflow, aber es ist immer noch die Gain. Da war ich froh, als ich die beiden Ausgaben digital aufgeschlagen habe, die ihr mir zugeschickt habt im Vorfeld.
Wobei ich hinzufügen würde, dass jetzt aus inhaltlich-organisatorischer Sicht, jetzt aus meiner Sicht, finde ich, dass, wie gesagt, der Relaunch oder seit dem Relaunch eigentlich mehr Arbeit, also es ist aufwendiger, was nicht gewollt oder nicht gewünscht war, aber ich hatte jetzt so ein Gefühl, dass es eigentlich aufwendiger ist. Wie gesagt, einerseits, davor war es eben so, na gut, wir wollen halt da und dann erscheinen und die Leute kommen halt mit Ideen ums Eck und dann packen wir die halt ins Heft, und wenn wir da keinen Platz mehr haben, dann kommt halt die Idee nicht mehr ins Heft. Und jetzt ist es so, dass man ja abfragen muss, ne? Also wir haben die Rubriken, okay, wir machen hier, wie gesagt, die Tabelle, okay, wer kann das machen und so weiter. Man muss den Leuten, wie gesagt, Ehrenamt ist immer schwierig, ganz viel dann auch nachfragen, die Leute irgendwie mitnehmen. Und das war vorher so gefühlt zumindest, Michael, korrigier mich, also war es nicht so der Fall. Und inhaltlich, wie gesagt, haben wir eigentlich eben auch durch die Trenner, habe ich auch das Gefühl, das sind jetzt nur so Kleinigkeiten erstmal vermeintlich, die aber zum Beispiel auch im Schlusslektorat nochmal unglaublich viel Zeit, Energie, Aufmerksamkeit kosten, was davor nicht der Fall war, eben, dass wir nochmal überprüfen müssen, okay, stimmt das, was wir vorne im Inhaltsverzeichnis, ne, wenn wir da irgendwie, weiß ich nicht, Interview Robin Fink im Gespräch oder so, und dann kommen Anführungszeichen erst und Titel oder so, und dann haben wir es aber in der Rubrik hinten ganz anders drinstehen, weil das natürlich einfach im Prozess davor sich halt irgendwie so ergeben hat oder so. Und diese Sachen, die halt extrem fehleranfällig sind, weil, wie gesagt, das machen alles wir irgendwie auch nur, also derjenige oder diejenigen, die dann halt Zeit haben, machen dieses Schlusslektorat am Ende auch. Also die Chefredaktion auf jeden Fall, aber halt je mehr Augen, desto besser natürlich. Und das ist viel mehr Arbeit, habe ich jetzt das Gefühl. Ja.
Oh, Es ist so schön. Ich grinse hier so richtig, weil ich krieg so wunderbare nostalgische Wallungen, weil es auch einer der unbeliebteren Arbeiten bei mir damals war, der das arme Schwein, das die Doppelseite Inhaltsverzeichnis kurz mal auf Richtigkeit überprüft, weil es ist eine so furchtbar frustrierende Schweinearbeit, da wirklich zu gucken, dass jede einzelne Seitenangabe auch wirklich stimmt und dass alles richtig geschrieben ist oder auch die Release-Termine. Sowas habt ihr Gott sei Dank nicht, diese ganzen Listen und so weiter. Ihr habt halt ja schon was anderes gemacht als diesen klassischen Service-Journalismus. Weiß auch nicht. Rückblickend, hättet ihr überhaupt Bock gehabt auf so ein klassisches Magazin? Tests, Previews, irgendwelche Listen, diesen ganzen Kram? Gab es da in euch irgendwelche Ambitionen, vielleicht sowas zu machen, bloß in geil, in schön?
Wir hatten das ja früher mal mehr oder weniger so drin.
Stimmt, ein bisschen mehr, nicht sogar mit Wertungen, ne?
Genau, wir hatten ja auch Wertungen ganz am Anfang und dann haben wir halt von Ausgabe zu Ausgabe das halt so ein bisschen mehr hinterfragt und gesagt, naja, macht eigentlich keinen Sinn mehr und haben das Magazin natürlich in eine andere Richtung dann gelenkt, so wie wir das haben wollten. War halt auch immer schwierig und diese ganzen Diskussionen, naja, wie viel Prozent und so und 59, 60 und es war halt immer dieses, ja, das Thema, was das Internet hier immer rumtreibt oder alle Foren. Ja, Assassin's Creed 80, aber warum kriegt das jetzt 81 und das ist doch viel besser? Oh, das war zur Anfangszeit echt immer so ein Hin und Her. Und deswegen haben wir uns irgendwann verabschiedet, nur noch ein Fazit reingemacht, wie der Autor oder die Autorin das empfunden hat, das Spiel. Und irgendwann haben wir auch uns von dem Fazit dann verabschiedet. Ich glaube, in der 9, als wir damals zu Gast waren, hatten wir auch nur ein Fazit drin, glaube ich. Da hatten wir schon keine Wertung mehr drin. Und irgendwann haben wir dann halt komplett umgeschwenkt, weil wir auch gesagt haben, das macht keinen Sinn mehr. Auch wollen wir das nicht haben. Wir wollen halt einen anderen Weg gehen.
Hm. Ist ja auch in vielen anderen Journalismusprodukten, so bei Tages- und Wochenzeitungen, ja, auch nicht so, dass der Artikel nochmal zusammengefasst als Fazit des Autoren verkürzt wird. Das ist auch so, der Leser, bei uns ja auch damals in den klassischen Magazinen, der schaut halt als allererstes auf die Wertung, dann liest er den Fazitkasten, vielleicht die Überschrift, guckt sich die Bilder an und vielleicht liest er den Text. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen ein anderes Publikum angesprochen. Und apropos Publikum, habt ihr euer Publikum ein bisschen kennengelernt? Kennt ihr euren Leser? Habt ihr jemals Marktforschung betrieben, ihn mal irgendwie angeschrieben?
Ja, also das war halt auch bei uns so ein bisschen, ich sag mal, Nebel, weil er sich ein bisschen leicht gelichtet hat irgendwann gegen Ende. Ja. Wir haben dann natürlich versucht zu gucken, wer sind denn eigentlich unsere Leser und Leserinnen, wer liest uns? Und dann haben wir nach, wie Nora schon gesagt hat, Teams gebildet und es gab ein Team, der sich darum gekümmert hat, wer uns eigentlich so liest. Sind es mehr Männer, mehr Frauen? Kommen die aus der Mitte der Gesellschaft oder woanders her? Also da haben wir schon geguckt, ob wir da jetzt irgendwelche Zahlen hinkriegen, dass wir unsere Leserschaft so ein bisschen kennenlernen. Aber so ganz haben wir das nicht durchblicken können, muss ich ehrlich gestehen.
Ich glaube, es war auch mal so ein bisschen in diesem Spannungsfeld. Also jetzt nach hinten raus nicht, weil wir da wollten wir, wie Micha sagt, das schon so professionell aufziehen. Aber am Anfang oder in den Anfängen war es ja eher so ein bisschen, also jetzt nicht so völlig egal, ob uns jetzt jemand liest oder wer oder wie auch immer. Aber es ist ja, wie gesagt, es ist ja ein Leidenschaftsprojekt gerade am Anfang gewesen. Ne? Und da hat man auch immer mit diesen Gedanken gehabt, das schreibt man jetzt vor allem auch irgendwie für sich ein bisschen, ja, oder für das Team oder für uns einfach und so. Und ich glaube, und das steht immer so ein bisschen, das stand immer so ein bisschen im Spannungsfeld, so. Da hätten wir uns sicherlich viel mehr damit beschäftigen müssen, auch weil das hilft natürlich nicht, wenn wir irgendwelche tollen Inhalte, die wir total toll finden, aber die keine Sau interessieren. Dann hast du natürlich ein marktwirtschaftliches Problem, so. Aber eben dadurch, dass es halt die längste Zeit ja eigentlich nicht, kein finanzielles Motiv hatte oder kein ökonomisches Motiv hatte, glaube ich, hat da auch so ein bisschen so dieser Drive dann lange Zeit einfach gefehlt.
Wie haben sich denn die Zahlen entwickelt? Ich weiß nicht, ob ihr Tacheles reden wollt. Als wir mit 2019 mit euch gesprochen haben, wart ihr optimistisch. Da habt ihr davon gesprochen, dass sich die Auflage noch so im dreistelligen Bereich bewegt, aber dass das sicherlich bald vierstellig wird. Wie war das denn am Ende? Also, zum einen interessiert mich das Verhältnis von Einzelverkäufen über euren Shop zu Abonnenten und wenn ihr, und wie hatten sich das so entwickelt über die letzten Jahre? Ist es gestiegen, gesunken, fluktuiert, konstant geblieben und kannst du harte Zahlen nennen, Micha?
Genau, wir haben damals darüber kurz gesprochen, auch keine, glaube ich, genauen Zahlen genannt, genau. Es hat sich natürlich immer stetig entwickelt, aber wir haben schon gesehen, dass es halt sich nicht so schnell entwickelt, wie wir dachten. Wir haben jetzt eine Auflage von 1000 Stück. Wir haben ungefähr 350 Abonnenten, Abonnentinnen. Und der Rest in Klammern, würde ich sagen, sind dann Einzelverkäufe, wobei das natürlich dann über einen Zeitraum verkauft wird. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nochmal 500 Vorbestellungen haben oder so. Das verkauft sich dann über die Monate oder halt über ein, zwei Jahre, je nachdem, welche Ausgabe das ist. Zum Beispiel die älteren Ausgaben sind ja schon alle in Klammern weg. Die älteren, sage ich jetzt mal, ab der 10, 11 ist auch schon nicht mehr da. Also das hat einfach sehr lange gedauert, bis wir dann die ganze Auflage verkauft haben. Und wir haben halt auch festgestellt, dass wir irgendwann anpeilen wollten, dass wir 5000 Stück verkaufen. Und da sind wir doch ein ganz schönes Stückchen weit weg. Und haben dann festgestellt, dass wir, klar, wenn wir da jetzt noch ein paar Jahre dazu addieren würden und das weitermachen würden, dann würden wir auch vielleicht irgendwann die 5000 erreichen. Aber es ging leider nicht schnell genug.
Ja, aber hey, ihr habt Leute erreicht. Ihr habt ein Magazin gemacht, auf das ihr Bock hattet. Das ist auch sehr schön. Und
ja, ich glaube, das hat uns auch ausgezeichnet. Einfach, dass das Magazin halt wirklich von Leuten gemacht wird, die halt darauf Bock haben, diese Themen zu schreiben. Und offensichtlich gab es auch Leute, die das halt auch lesen wollten. Wie Noah schon gesagt hat, hätten wir das vielleicht optimiert, Befragungen gemacht, hätten man das vielleicht so noch ein bisschen steigern können. Aber ich glaube, das hat die Gain ausgemacht, dass wir Autoren, Autorinnen auch drin hatten, die so keiner auf dem Schirm hatte. Ich kann mich mit an das Gespräch von dir, Nora, und Dom erinnern. Vor kurzem warst du ja auch beim Podcast und er meinte, das fand der auch so toll. Er hat einfach Leute kennengelernt in dem Magazin, die er noch so gar nicht kannte und das hat das Magazin auch so ein bisschen ausgemacht. Und das finde ich auch so toll, dass jeder schreiben konnte, was er wollte. In gewisser Weise, natürlich haben wir ein bisschen drauf geachtet, aber falls jemand mit einem Thema um die Ecke kam, egal wie nischig es war oder wie klein, haben wir trotzdem gesagt, ey, spannendes Thema, bringen wir.
Schön. Schöner Punkt auch, eure Autoren, euer Netzwerk. Meins in meiner Arbeit früher war vor allen Dingen geprägt durch PR-Kontakte, durch PR-Events, durch andere Redakteure, die man trifft auf sowas, den Call of Duty Preview-Event, wo man den Mehrspieler anspielt und nachher schreibt man drüber. Und dann triffst du die ganze andere deutschen, europäischen Spielredakteure. Meistens ist EMEA, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika ist alles in einem PR-Bereich. Und das ist dann so wird man sortiert. Da ist man oft mit spanischen, italienischen Journalisten zusammen und lernt so mit der Zeit noch über die Messen und die Fachveranstaltungen so die Branche kennen, aus meiner Perspektive. Ihr habt sicherlich ein bisschen eine andere Perspektive. Nora, du bist auch umtriebig als freie Autorin, schreibst auch für die GameStar und so weiter. Ich denke mal, du hast auch, bringst viele Kontakte mit, aber ihr habt wirklich eine sehr, 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 sehr interessante Auswahl an Leuten, die zu eurem Heft beitragen. Auch für mich viele, viele bekannte Gesichter, aber auch neue Gesichter, alte Leute, junge Leute. Es ist sehr spannend. Wie habt ihr dieses Netzwerk gepflegt und erweitert und seid ihr selber jetzt eigentlich gut vernetzt in der Games-Branche? Also in der Branche würde ich sagen eher nicht, aber eher so unter den Autoren. Wie habt ihr das gemacht?
Also ich glaube, das ist wirklich ein Riesenvorteil, den wir hatten und dann auch wiederum vielleicht auch ein Riesennachteil, dass es ja ein Team ist aus Menschen, die jetzt nicht, längst nicht alle irgendwie hauptberuflich mit Games und vor allem dann irgendwie mit Games-Journalismus zu tun haben, sondern der Arno zum Beispiel kommt aus der Wissenschaft. Nienke ist, glaube ich, wirklich, macht Design, oder? Michael, ich weiß gar nicht. Michael ja auch. Also, das sind Leute, die eigentlich in Anführungszeichen nur dadurch vereint sind, dass sie eine extreme Leidenschaft für Spiele haben auf irgendeiner Ebene. Und die haben ja jeweils in ihren Kontexten wiederum Netzwerke, und die man jetzt vielleicht nicht hat, wenn man jetzt nur in dieser Bubble-Games-Branche oder so drin ist, sondern da lernt man dann halt ganz, ganz, ganz neue Perspektiven und ganz andere Menschen kennen. Und ich glaube, das ist auch das etwas, wie gesagt, was das Magazin halt auszeichnet. Arnos Interview hier zum Beispiel mit der mit der Almut, in 19 war es oder in Hoffen oder in 20, weiß gar nicht mehr oder so. Genau, und so, also so Randgebiete, sage ich jetzt auch mal so ein bisschen, was super, super interessant ist. Und das war auch im Austausch einfach immer unheimlich interessant und aber auch natürlich, wie gesagt, auch schwierig, weil da so viele verschiedene Biografien zusammenkommen, die man halt dann auch irgendwie, die sich irgendwie auch miteinander auseinandersetzen und dann irgendwie was zusammen inhaltlich dann auch schaffen wollen, so. Aber ja, wie gesagt, also ich würde es nicht als Nachteil sehen, es war ein riesengroßer Vorteil und ich glaube, wir sind auch so im Team jetzt so, also das merkt man auch, dass ja, die Leute natürlich auch, es ist vielleicht so eine Banalität, das zu sagen, ne, aber so über die Jahre einfach halt auch wirklich zusammengewachsen sind. Ich meine, das sind Leute dabei, die sind länger dabei, es sind Leute dabei, die sind noch nicht so lange dabei, aber dadurch, dass du halt einfach gemeinsam an diesem Projekt gratis, ja, also so kostenlos, also ohne, dass du dafür eben einen finanziellen, irgendwas Finanzielles dafür bekommst, was ja eigentlich so die Normalität ist in unseren Alltagen so, das schweißt auf eine ganz andere Art und Weise nochmal zusammen, weil es da halt einfach wirklich nur so um Idealismus geht oder wie gesagt, um Leidenschaften und das ist vielleicht naiv, aber es ist eine schöne Art von Naivität und wir haben uns erlaubt, alle zusammen eine ganze Zeit lang wunderbar naiv zu sein.
Oh Gott, und schon wieder da habe ich auch fast eine Träne im Gesicht, denn ich habe auch, ne, also als Praktikant in der Spiele, Spielejournalismus verdient mir auch praktisch nichts, ne? Ja. 250 Euro, vielen Dank, lieber vierter Verlag, habe ich auch praktisch umsonst gearbeitet, aber es waren die besten Jahre meines Lebens, ich erinnere mich gern auch an das Gemeinschaftsgefühl und es ist wirklich sagenhaft gewesen, ihr das alles so eher so diese virtuellen Zoom und Teams-Geschichte getan oder habt ihr euch als Schaffende am Magazin, zumindest der harte Kern, auch ab und zu mal getroffen? Habt ihr an diesen Spielemessen und Conventions teilgenommen?
Naja, größtenteils haben wir uns digital getroffen. Ging nicht anders. Wir haben uns organisiert im Slack, kennt vielleicht der ein oder andere und sicherlich haben wir uns dann, wenn es irgendwie sich angeboten hat, auf der Gamescom oder auf der EGX in Berlin zum Beispiel getroffen. Wir haben geguckt, aber es war super schwierig, da alle irgendwie zusammenzukriegen. Also wir haben so zu 90% alles digital gemacht und mal war, aber wenn jemand zu Besuch war in Berlin, haben wir uns dann getroffen oder halt beim German Design Award in Frankfurt am Main.
Da war ich mit eins oder zwei Biere zu viel, glaube ich. Da habe ich den Michael das erste Mal getroffen. Das war wunderbar.
Genau. Schön. Da haben wir uns das erste Mal halt live gesehen und es war echt ein toller Abend. Und es ist natürlich super schade, dass wir nicht alle in einem Ort sitzen, dass wir uns öfters sehen können. Digital hat es funktioniert. Wir haben auch jetzt für uns im Team nochmal gesagt, dass wir uns unbedingt alle nochmal sehen müssen. Das heißt,
ja, das schreit doch einer Sause.
Genau. Nach einem Wochenende oder so, ja. Dass wir uns vielleicht da irgendeine Ferienwohnung mieten oder irgendwas oder auf ein Bier irgendwo treffen, in der Mitte zentral, sodass so gut so viele wie möglich kommen können. Wir haben am Spielemessen auch teilgenommen. An der EGX in Berlin hatten wir einen kleinen Stand. Da habe ich auch super tolle Leute getroffen und auch sehr viel Feedback haben wir da bekommen. Also es hat schon Spaß gemacht. Auf der Gamescom haben wir es auch versucht, war aber nicht so einfach, da einen Stand zu kriegen. Bezahlbar.
Genau, ist teuer.
Ja.
Gamescom ist schon dann ein bisschen teurer. Oh Mann.
Die EGX haben wir halt über mehr oder weniger Kontakte gemacht. Also wir haben ja da Panels ausgerichtet. Das heißt, wir haben halt so eine Leistung erbracht, dafür haben wir einen kleinen Stand bekommen. So funktioniert es ja auch manchmal. Ist auch schön, dass es auch so funktioniert, weil die Leidenschaft ist ja, teilen ja alle und haben offensichtlich bei uns ein bisschen Potenzial gesehen und uns das angeboten. War auf jeden Fall sehr nett und freundlich von der EGX. Hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nora der Games-Branche erhalten bleiben wird. Also, du bist ja da gut vernetzt, du arbeitest da freiberuflich hier und da. Wie ist denn das bei dir, Michael? Wirst du jetzt dann eher passiv dran teilnehmen, indem du weiter Spiele spielst und das gut findest und vielleicht im Privaten dich drüber auslässt und philosophierst? Oder wird, wenn die Game mal nicht mehr ist, wird da irgendwas bleiben, was ein Juckreiz, den du kratzen musst, den wirst du dich dann irgendwie ausdrücken? Hast du da schon drüber nachgedacht?
Noch gar nicht so wirklich. Die Gain ist ja auch so ein bisschen entstanden, weil ich mich ja auch ausleben wollte, designmäßig. Mhm. Deswegen wird es dann irgendwann so sein, nach einer Zeit, dass ich dann wahrscheinlich auch wieder so ein, eine Krise kriege und dann irgendwas machen möchte. Und das Spielespielen ist in der letzten Zeit zu kurz gekommen, deswegen werde ich auf jeden Fall mehr spielen jetzt erstmal. Und wer weiß, vielleicht komme ich ja auch zurück und guck, was man jetzt so machen kann dann in Zukunft in der Spielebranche. Es ist kein Abschied für immer, aber jetzt eine Pause.
Ja, ich bin mir sicher, die Jahre in diesem Ehrenamt haben dir auch ein paar Türen geöffnet und ein paar schöne Erinnerungen dir mitgegeben. Und nein. Ich hoffe, niemand von euch bereut das, dieses Engagement und die viele Zeit da.
Nein, nein.
Das ist gut, das freut mich.
Ganz im Gegenteil, wir haben ja auch...
Genau.
Ja, sorry.
Entschuldigung, ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, auch wenn es stressig war, stellenweise und in letzter Zeit. Aber allein das ganze Team, was man kennenlernen durfte, die Leute dahinter, das war einfach super nett, super entspanntes Arbeiten. Ich habe gerne mit den Leuten gearbeitet. Das war einfach immer alles super herzlich. Wir haben ja viel Spaß gehabt und wir haben einfach was Tolles geleistet und erschaffen. Und das war das, was ich auf jeden Fall nicht irgendwie verdrängen will oder nicht mich zurückerinnern möchte und sage, ja, das war eine schöne Zeit.
Schöne Sache. Und es ist ja immer noch nicht vorbei. Es gibt noch die Ausgabe 21. Ich glaube, Wiedergeburt könnte ein interessantes Thema sein, aber es ist bloß mein detektivisches kleines Gespür. Ihr habt ja noch ein bisschen was zu tun und Spiele gehen ja auch noch weiter. Gibt es da eigentlich in Sachen Spielebranche, habt ihr da irgendwie persönlich eine Meinung, wie sie sich so entwickelt hat in den letzten Jahren? Gibt es da irgendwie, fühlt ihr euch genau wie ich, langsam wie alte Säcke, denen das alles zu seltsam wird und gar nicht mehr die richtige Sorte? Wie schaut ihr so ein bisschen auf euer Spielehobby? Die Begeisterung für Spiele und die Faszination hat euch da ja auch sicher dazu animiert, da überhaupt dieses Projekt zu starten. Gibt das noch genügend spannende Geschichten her? Habt ihr Sorge drum? Seid ihr fasziniert? Vielleicht du zuerst, Nora?
Nee, also Sorge habe ich gar nicht. Also ganz im Gegenteil, das nicht. Also ich glaube, Stoff gibt's genug und das wird auch nicht abnehmen. Das wird ja, wenn dann nur, also wage ich jetzt mal zu behaupten, noch weiter zunehmen. Ich meine, davon abgesehen mal, dass es einfach ein riesiger ökonomischer Faktor weltweit ist, so, das kann man ja gar nicht ignorieren. Und das ist ja jetzt einfach auch kulturell gesehen eigentlich sind Spiele, ja, das ist längst anerkannt. Also das ist ja jetzt ein Allgemeinplatz, da braucht man ja nicht mehr drüber reden. Also ich glaube, da gibt's noch mehr. Also ich glaube, wenn man so zum Beispiel die britische Landschaft anschaut, also jetzt im Spielejournalismus, ich glaube, da gibt's in Deutschland schon noch sehr viel Potenzial nach oben. Also, und das finde ich auch sau schade. Auch, dass natürlich die Game jetzt dann nicht mehr existiert, aber zum Beispiel auch so Formate wie Wasted ja jetzt auch erst unlängst, ja, den Hut genommen haben. Das ist sau schade einfach, muss man so sagen. Und einfach so für den deutschen Spielejournalismus. Und ich glaube, da gibt's schon noch, also ja, einiges Potenzial. Wie gesagt, wir haben auch jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir unter besseren Umständen in der Zukunft dann vielleicht irgendwie ein neues Projekt oder doch eine Wiedergeburt, wie du sagst, oder sowas angehen einfach. Ne? Also das ist ja nicht jetzt ausgeschlossen, zum Beispiel. Also das behalten wir uns einfach mal vor und schauen, wie sich das alles so entwickelt.
Okay, und Micha, du bist auch noch kein zynischer, frustrierter Bastard geworden, wie wir uns manchmal selbst identifizieren.
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin da wie bei Nora. Es gibt noch genug Spannendes zu erzählen, genug Themen und auch viel Arbeit, um auch die Games dann dieses klassische Mitte der Gesellschaft angekommen und so weiter. Mhm. Also ich bin der Meinung, da gibt es noch viel Arbeit. Wir haben es versucht mit der Game. Wir haben auch zum Beispiel Artikel in den Tagesspiegel gepitcht und so weiter. Ja. Und es war super schwierig, da irgendwas unterzubringen, weil die gesagt haben, ja, das liest keiner, das ist Games, ach, was ist das und so. Also es war schon deutlich schwieriger. Da finde ich, da könnte noch mehr gemacht werden. Es kommt langsam, in Klammern langsam. Aber wie Nora schon sagt, es ist ein Riesenmarkt. Der verdrängt jetzt langsam, glaube ich, die Videobranche oder hat schon verdrängt, ich weiß es gar nicht. Und kommt jetzt bei den Büchern ran. Also das ist unfassbar, wie das sich entwickelt. Und ich glaube auch und weiß, dass es auch für die nächsten 20 Jahre so ein Team gibt.
Ja. Das ist ja krass, dass, sorry, ja. Das ist ja krass, dass Spiele in General Interest, also in den normalen Leitmedien, ne, so Zeitungen, Wochenmagazine und so weiter, dann immer noch nicht diesen selbstverständlichen Stellenwert haben, dass es genauso viel wert ist wie ein Buch, wie ein Film. Mhm. Das frustriert mich ein bisschen.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf, also ich glaube, viele unserer Themen, die wir jetzt im Heft haben, ist, glaube ich, für so die großen Leitmedien einfach immer noch zu nischig gewesen. Mhm. Also für uns überhaupt nicht nischig, ganz im Gegenteil natürlich. Mhm. Und jetzt auch nicht so nischig, wie es jetzt andere Formate gibt, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, also super nischig oder sowas wieder. So ist es ja jetzt auch nicht. Also wir hatten schon auch immer so ein bisschen den Anspruch zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht natürlich jetzt voll Mainstream oder was machen, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie das Nischigste vom Nischigen irgendwie abdecken. Dann nur, um es irgendwie gemacht zu haben. Aber den Eindruck habe ich schon auch, also wenn man da irgendwas so in die Richtung pitcht, da heißt es dann schnell, das ist einfach zu viel Game. Und das ist frustrierend.
Ja, das Einzige, was gezogen hat, waren halt irgendwelche Interviews oder Porträts mit großen Stars halt. Also Ming Glanz hier, die Mystic Quest, glaube ich, gemacht hat. Genau, bei Apple TV, da hatten wir ein Interview. Mm. Da haben sie halt zugesagt und gesagt, ja gut, kürzt das bitte sehr ein und dann können wir es bringen. Solche Sachen haben schon gezogen, aber da war ja auch, klar war ein Games-Bezug da, aber da war eher so diese Person im Vordergrund, die natürlich auch viel Reichweite erzeugen kann und interessanter ist als, wie Noah schon sagte, in eher nischige Themen, die wir hatten. Ja. Für uns nicht, aber... Ja.
Ein Thema oder auch eine Rubrik in eurem Redesign, was ich ganz interessant finde, ist Retro. Ich habe den Eindruck, in dieser Rubrik habt ihr überhaupt keine Probleme gehabt, Inhalte zu finden und Autoren zu finden. Habe ich recht oder habe ich recht?
Hast du recht.
Es kehrt sogar die ASM nochmal zurück. In einer kleinen PR-Aktion.
Stimmt, ja.
Und Retro erfreut sich großer Beliebtheit. Ihr habt auch den Paul Kautz als Autor gehabt, der regelmäßig mit uns auch monatlich das Altbier fabriziert, einen Rückblick auf alte Spiele. Und ich stelle fest, dass es, je älter man wird, desto einfacher ist es, desto schöner ist es, auch in Erinnerung zu schwelgen. Und da würde mich auch nochmal eure Meinung dazu interessieren. Es gibt bei South Park dieses Bild der Memberberries. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Zurückerinnern an, erinnerst du dich noch an Star Wars und so weiter. Es ist eine billige Emotion, die man auslöst. Es ist einfach, es ist ein bisschen plump, aber es ist oh so gut, sich einfach an die gute alte Zeit zu erinnern. Gleichzeitig hat die gute alte Zeit unglaublich viele geile Geschichten und ich finde Retro auch sehr spannend. Wie ist denn das bei dieser Rubrik? Was sind eure Meinung dazu, auch generell zu diesem vielleicht sogar Retro-Boom heutzutage?
Also der Faktor Nostalgie, das zieht natürlich, das funktioniert, das ist ganz klar. Und das Gute am Erinnern ist ja, dass das, was vergangen ist, halt vergangen ist. Also will damit sagen, ich hatte jetzt unlängst erst ein Interview mit einem Nostalgieforscher. Es ist ja nicht so, dass das stimmt. Also das, an was wir uns da erinnern, ist ja in den seltensten Fällen das, was halt war. Das weiß man ja auch. Aber das ist natürlich so drüber getüncht, über die Zeit und das fühlt sich total gut an und deswegen funktioniert das natürlich. Und jetzt sind wir ja alle, so wie du sagst, so eine Generation, die jetzt dann schon so mit Spielen dann halt so groß geworden sind und jeder hat irgendwie so seine Klassiker, die halt gespielt hat und bei denen er sich halt wohlfühlt. Wenn er die jetzt heute anschaltet, also wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, die Remastered von Baldur's Gate 1 oder so, das habe ich, Baldur's Gate 2 habe ich das erste Mal in meinem Leben jetzt vor 2-3 Wochen durchgespielt. Da war ich damals 11, als ich das gespielt habe. Habe ich nie durchgespielt, weil es viel zu schwierig war, aber das ist bis heute mein Lieblingsspiel. Ich bin total frustriert, so eine beschissene Story, also so schlecht, ey. What the fuck, einfach.
Jawohl.
Oh Gott, wie konnte mich das so, ich hätte es lassen sollen, ne? Ich hätte es einfach nicht mehr anfassen sollen und einfach in dieser wunderbaren Erinnerung belassen sollen. Also will sagen, ja, das funktioniert halt, weil wir das alle irgendwie gemeinsam haben und weil wir das alle teilen, auch wenn das nichts mit der Realität zu tun hat wahrscheinlich, die wir damals erlebt haben, aber... wir hatten echt keine Probleme, das zu füllen immer, ja. Und wir haben natürlich auch den Michael Brandmiller, der da immer ganz viel, mit ganz viel Feingefühl und Talent und Freude dann auch diese Rubrik befüllt hat. Das war auch ein Vorteil, ja.
Ja, ich habe da irgendwie gerochen, dass das da, glaube ich, Retro würde gehen. Wenn ihr nochmal wollt. Retro wäre was.
Retro wäre was.
Und das ist auch diese Perspektive, die du gerade aufgezeichnet hast, ist ja alles gar nicht stimmt, ist auch eine super spannende.
Ja, da muss ich auch noch eine kurze Anekdote einwerfen. Das hat zwar nichts mit Spielen zu tun, aber schon Nostalgie. Ich habe als Kind immer gern Cheesy-Eis gegessen. Das war so ein Vanille-Eis und der sah aus halt wie ein Käse mit so Löchern.
Mhm. Ah ja,
ich erinnere mich. Ja, und ich hatte halt nur so gute Erinnerungen. Das war das beste Eis überhaupt. Und irgendwann wurde das wieder auferlegt, aber nur in Österreich und nicht in Deutschland.
Bist du extra nach Österreich gefahren?
Fast, aber wir haben in Bayern Urlaub gemacht. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss jetzt zu meiner Frau, ich muss jetzt nach Österreich fahren. Hab gefühlt 20 Tankstellen abgeklappert, weil überall es ausverkauft war. Ich habe die ganze Familie mit dir schleppt. Und
oh nein.
Ja, die haben gewartet und meinten, wann kriegen wir das?
Die mussten im Auto warten, die immer. Ja,
genau. Und die haben gefragt, so, wann kommt das Eis? Wann kommt das? Ich sag so, das ist das beste Eis überhaupt. Dann haben wir es.
Wurdest du immer einsilbiger im Verlauf des Tages?
Ja, es war immer schlimmer. Vor allem war es ziemlich heiß. Und irgendwann habe ich dann endlich eine Tankstelle gefunden. Der hatte genau noch 4 Eis gehabt. Gekauft, ausgepackt, dran geleckt und gedacht, oh mein Gott, ist das schlecht. Und alle nur so, ernsthaft, dafür sind wir jetzt eine Stunde durch Österreich gefahren. Ja, das war nochmal so eine Erinnerung, wo ich dachte, ja gut, die hätte ich lieber so behalten wie früher. Also die hätte ich nicht nochmal neu auferlegen müssen.
Ach, schön.
Ja, und es war, man hat so die Erinnerung, wie Nora sagt, zum Beispiel früher Siedler 1 und 2 gespielt, vor kurzem auch wieder angeworfen. Klar, es ist ein anderes Spielgefühl wie damals auch. Man hat gedacht, irgendwie, man hat da 600 Stunden investiert, das Spiel hat das alles hergegeben, aber bei Mario Kart gibt es irgendwie nur 6 Strecken und 6 Fahrer und man denkt sich, ey, es waren doch Tausende. Und heutzutage, wenn man das spielt, denkt man sich, ja gut, das war eigentlich gar nicht so viel. Was hat man da so lange gespielt? Aber das waren andere Zeiten.
Es waren andere Zeiten. Bin auch regelmäßig beim Altbier dabei und bin immer wieder schockiert, was für ein entsetzlicher Mist das ist, den ich mir dann selbst aussuche und dann wieder spiele. Aber trotzdem, auch die Entwickler und Entwicklungsgeschichten von damals sind geil. Die Rückerinnerung, wie es wirklich war und auch das Vergleich mit heutigen Spielmechanismen, das geht halt. Damals konnten wir nicht vorausahnen, wie sich das alles entwickeln würde. Und das ist ein wunderbarer Kontrast. Das macht schon Spaß. Und es begeistert halt so. Es begeistert viele Leute. Ich glaube, das ist ein Wachstumsmarkt. Ich will aber hier nicht irgendwelche Worte in euer Ohr legen. Bin gespannt. Ich hoffe jedenfalls erstmal, dass ihr die 21 gut hinbekommt und dass dann die Erinnerung an die Gain eine schöne bleiben wird. Und ich müsst euch keine Sorgen machen, dass sie irgendwie verfälscht ist. Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr geschaffen habt. Das ist echt cool. Ein Printmagazin, Mann. Sowas. Weiß ich, es gibt so eine Sorte Film mit so einem Himmelfahrtskommando, ja, die für das Gute kämpfen. Das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt und am Ende sterben auch alle. Das ist so ein guter Film. Das ist eure Story, Leute.
Ja.
Wirklich cool.
Gute Analogie, ja. Das ist in der Tat so ein bisschen. Wir haben angegriffen, mehr oder weniger versucht und sind dann, ich würde nicht sagen gescheitert, aber wir haben es halt versucht und mussten dann halt feststellen.
Ihr habt euch nicht auf die dunkle Seite begeben, ihr habt nicht den Publisher-Scheck angenommen und das Cover zu Raven's Cry gemacht.
Genau, den Geldkoffer. Wo ist der Geldkoffer?
Wie damals die PC
Games. Es ist keine Niederlage, das haben wir schon im Team auch. Es ist auf keinen Fall ein Scheitern oder eine Niederlage und es ist sicherlich ein Ende oder ein Abschluss einer Zeit. Und jetzt muss man halt gucken, wie man damit umgeht und ja.
Und
ja, ich meine, wir haben viel gelernt. Also alle im Team haben auch schon gesagt, die haben viel rausgenommen, haben viel Neues gelernt, was sie jetzt auch in den Berufen auch benutzen können. Und das ist ja auch mal was Schönes.
Wirklich schön. Und so blöd das vielleicht klingt, ihr gewinnt ja auch dann nachher mehr Zeit für euch. Ihr habt diesen Stress nicht mehr. Ich meine,
das stimmt.
Ich gönne euch das auch, dass ihr euch jetzt mal ausruht, erholt. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin mir sicher, von Nora lese ich sowieso immer wieder mal was. Du kommst mir regelmäßig vor die Flinte, aber auch von den anderen Beteiligten, dass ich euch vielleicht in Zukunft nochmal irgendwie, den kenne ich doch, sagen werde.
Mit Sicherheit.
Das würde mich freuen. Schön. Dann danke ich euch für das Gespräch. Es ist nicht das mega lange, aber wir nehmen es auch relativ spät am Abend auf. Deswegen will ich euch auch jetzt da weiter entlassen. Bin mega gespannt auf die 21. Liebe Freunde zu Hause an den Geräten, die wäre noch zu haben. Genauso wie ein paar andere Ausgaben, die noch verfügbar sind in Michaels Garage wahrscheinlich. Auf einer Palette. Warten Sie darauf, durch die Etikettiermaschine gezogen zu werden. Gain-magazin.de wäre die Website. Und unsere ist www.gamespodcast.de. Ja, liebe Leute, da könnt ihr das weltbeste Spielerum-Forum finden. Da lest ihr mehr über das Projekt. Wir wären super dankbar, wenn ihr uns unterstützt. Einfach, indem ihr diese Podcast-Folge oder unser Projekt generell irgendwie auf Facebook, auf iTunes, Spotify, wo ihr uns überall hört, so positiv bewertet. Ne? Der allmächtige Algorithmus sorgt dann für mehr Sichtbarkeit. Das ist gut. Und wenn ihr richtig cool sein wollt, schaut ihr auf www.gamespodcast.de/abo. Man kann uns auch unterstützen durch Geld, ein digitales Abo abschließen über Steady oder Patreon. Da gibt's das Vollprogramm mit noch sehr viel mehr Podcasts in verschiedenen Rubriken. Gibt zum Beispiel auch Nora in einem Podcast zu hören. Es gibt aber auch vieles anderes. Ein Altbier mit Retro-Folgen. Es gibt gelegentlich was zu Hardware. Es gibt Interviews und so weiter und so fort. Alle Infos gibt's da, wie gesagt, unter dieser URL. Da gibt's auch so einen Reiter namens Kostenlos. Da gibt's ein Schnupperprogramm. Da könnt ihr euch alle unsere Formate mal ein paar veralteten Folgen kostenlos reinziehen. Alles kann, nichts muss. Ihr müsst uns nicht abonnieren. Sonntags gibt's immer ein gratis Podcasten. Wir freuen uns einfach, wenn ihr reinschaltet. Werbung, Eigenwerbung gibt's auch bloß bis zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch, liebe Freunde draußen an den Geräten. Ich Dankeschön. Bedanke mich bei meinen wunderbaren Gästen.
Vielen Dank.
Und ich wünsche euch allen eine wunderbare Zeit mit euren Spielen, mit euren Freunden, mit euren Hobbys. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann. Ciao.